Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Heute sprechen wir mit einer Pflegemutter, die seit jetzt 7 Jahren, offiziell zumindest, keine Pflegemutter mehr ist. Und dennoch bleibt sie in ihrem ganz persönlichen Erleben wie selbstverständlich Pflegemutter. Und genau um diese Geschichte soll es heute gehen. Dazu darf ich Gisela begrüßen. Herzlich willkommen, Gisela.
Ja, ich grüße dich auch.
Genau, mich freut das total, dass wir heute sprechen. Vielleicht ein bisschen zu deiner Geschichte. Da wirst du ja gleich selber auch noch viel detaillierter was zu sagen. Aber wir kennen uns schon eine ganze Weile und zwar aus dem beruflichen Kontext. Du warst Pflegefamilie in dem Bereich, in dem ich auch sozusagen tätig bin und hast selbst auch als Beraterin von Pflegefamilien gearbeitet. Und genau, und wir haben uns entschieden, dass wir die Namen der Pflegekinder, um die es geht, umbenennen aus Datenschutzgründen, genau, damit die Hörer das einfach wissen. Und der Titel des Podcasts ist heute »Einmal Pflegemutter, immer Pflegemutter? Ausrufezeichen oder Fragezeichen?« Ja, und so steigen wir ein. Nimm uns doch einfach mal mit in ein bisschen in deine Geschichte als Pflegemutter, als Pflegefamilie. Und wenn ich es richtig weiß, haben ja da mehrere Aspekte eine entscheidende Rolle gespielt und zwar schon in relativ frühen Jahren, nämlich dein Glauben, dein Idealismus und auch deine soziale Offenheit.
Ja, also ich bin nicht als Pflegemutter geboren worden, aber ich lebte in einer sehr schwierigen Familienkonstellation und so mit 17 ungefähr, da habe ich so in mir schon geträumt, ach, falls ich mal Familie haben sollte, dann möchte ich gern, dass das in irgendeiner Weise offene Familie ist, ja, in der auch andere davon profitieren können. Das war so eine sowas, was ich so mit durch die Jugend genommen habe. Mhm. Und dann war ich hier in einer christlichen Jugendgruppe und da habe ich dann auch meinen Mann kennengelernt. Und wir waren so Anfang der 70er Jahre zum einen geprägt von den nach 68ern mit dem Wunsch, von dem Wunsch nach positivem Einwirken auf die Gesellschaft. Mhm. Dann war der Glaube ganz intensiv, ja, der irgendwie zu uns gehörte. Aber der beinhaltete halt auch, dass er nicht nur was Privates war, sondern dass er sich eben auch nach außen zu Menschen wenden sollte. Mhm. Ja, und wir haben dann erste gemeinsame Erfahrung, mein Mann und ich, gemacht mit jungen Menschen, die ja kein geordnetes Zuhause hatten, beziehungsweise also mit Misshandlung und sowas geprägt. Mhm. Ne? Und da haben wir festgestellt, dass wir uns dabei sofort verstanden haben. Also das eine Mal haben wir einen jungen Mann, der da auf der Straße torkelte, auf der Hauptstraße, von der Straße geholt, weiter begleitet in die Klinik gebracht, später mal aufgenommen und all solche Sachen. Und der andere, der hatte, war eigentlich obdachlos, so ein Kettenverkäufer in der Zeit. Wir haben die Leute dann auch zu uns nach Hause geholt und viel mit ihnen gesprochen und haben eben dieses schreckliche Leben, von diesem schrecklichen Leben, das sie hatten, erfahren. Und daraus entstand dann die Idee, dass man eigentlich früher ansetzen muss, ne? Also wenn die schon fast erwachsen sind, ist es ganz schwer, noch was zu verändern. Und das führte dann letztlich dazu, dass wir damals in 1976, wir selber waren 24 und 25 Jahre, noch nicht sehr lange verheiratet, dass wir da einen knapp 11-jährigen Jungen aus einem Heim aufgenommen haben. Damals waren wir nämlich noch der Meinung, und ich glaube, im Rahmen der Pädagogik wurde das auch nicht so deutlich anders gesagt, dass wir dachten, naja, wenn man jemanden vor der Pubertät aufnimmt, dann ist ja noch ganz viel zu bewegen. Inzwischen weiß man das alles anders. Mhm. Vielleicht wussten es damals auch schon irgendwelche Leute, nur wir nicht. Aber wir haben den dann aufgenommen und ja, das war erstmal gut auch. Der war noch von seinem Heim so geprägt, dass er noch Essen versteckt hat. Also es sind wirklich andere Zeiten als heute gewesen. Und damals musste ich auch noch aufhören zu arbeiten. Ich war damals als Sozialarbeiterin im Jugendamt, weil es noch keine Halbtagsstellen gab. Ging noch nicht. Naja, dann sind in den Jahren, in denen der da war, unsere eigenen Kinder geboren worden. Und der ging dann so im jugendlichen Alter dann eben in die nächste Stufe, in auch so ein betreutes Wohnen, ne? Jugendwohngruppe. Das war so die erste Erfahrung mit Pflegekindern.
Und was ich ja total spannend finde, dass das sozusagen vor den eigenen Kindern
war. Ja. Ja, und ich muss sagen, also ich selber von meinem eigenen Gefühl her hatte immer das Gefühl, also ein Pflegekind darf nicht so alt sein wie meine eigenen Kinder. Da muss ein Unterschied bestehen, entweder älter oder jünger. Wir haben dann nochmal übers Jugendamt ein Mädchen aufgenommen für ein Jahr, was der Vater aber dann wieder zu sich geholt hat. Das war 4 Jahre älter als unsere älteste Tochter. Und so mittendrin, das traute ich mich nicht. Ich hatte irgendwie immer Angst, die Kinder, die aufgenommenen Kinder könnten sich dann benachteiligt fühlen. Ne? Also die ältere Kinder gehen halt später ins Bett. Das heißt, man bringt die Jüngeren früher und hat dann später nochmal Zeit für das oder die Älteren. Das war für mich so eine Möglichkeit. Manche können das auch anders. Ja, und insgesamt haben wir 7 Kinder aufgenommen gehabt. Also zwischen einem Jahr und 14 Jahren waren die bei uns.
Wahnsinn.
Und zu 5 der Kindern besteht weiterhin Kontakt. Bei einem Jungen von damals, da war jahrelange Kontaktpause, weil er das nicht gepflegt hat, ging irgendwie nicht. Und da ist jetzt seit 2,5 Jahren wieder ganz intensiver Kontakt nach einem schweren Unfall, täglich mehrmals meistens. Aber so kann es dann auch kommen, ne?
Genau, und wir haben ja im Vorgespräch gesagt, dass wir besonders über 2 Mädchen sprechen wollen.
Jawohl.
Genau, und zwar über die Jutta und die Maike, wobei nochmal hier erwähnt sei, die Namen sind nicht die, die die Kinder wirklich haben.
Ja.
Genau. Und vielleicht erzählst du mal, wie das sich gestaltet.
Ja, also das gestaltet sich heute eigentlich gemäß dem, was früher gewesen ist. Ne? Wenn das gemeinsam Erlebte nicht wäre, dann wäre auch die Beziehung heute nicht so, dass sie irgendwie sich weiterleben lässt. Und da fiel mir zu der Jutta, die ist also jetzt 33, kann ich vielleicht nochmal so ein bisschen Zusammenhänge sagen. Die kam mit 5 Jahren nach der Herausnahme aus der Familie mit einem Sorgerechtsentzug zu uns, nachdem sie 6 Monate für ein halbes Jahr etwa mehr oder weniger nur aufbewahrt wurde in der Klinik mit ständigem Beziehungswechsel. Das heißt, die war völlig entwurzelt und die hat schon beim ersten Besuch in der Klinik Mama und Papa gesagt. Und die Suche war halt ganz massiv nach den eigenen Eltern und ja, mir fiel vorhin eine Situation ein, wo ich mit ihr, mit der ganz Kleinen, auf einer Treppenstufe bei uns im Treppenhaus gesessen hat. Und sie hat geweint nach ihrer Mama und sagt, meine Mama kennt mich vielleicht gar nicht mehr und ich weiß gar nicht mehr, wie die aussieht. Und ich habe daneben gesessen und geweint. Also so diese Gefühle des Kindes, die gingen mir dann auch so nahe. Und dann habe ich das gemacht, was ich fast immer so versucht habe, wenn ich es für sinnvoll gehalten habe. Also dem Wunsch des Kindes folgend zu versuchen, das möglich zu machen, was jetzt wichtig ist für das Kind. Denn oft kommt man nicht weiter, wenn man was anderes will, wenn aber für das Kind gerade jetzt was anderes ganz wichtig ist. Das heißt, ich habe versucht, das aufzunehmen, habe dann bei meinem Arbeitgeber gebeten, dass doch Elternkontakte stattfinden können. Und dazu kam es dann auch irgendwann und wir haben die ganzen Jahre über, habe ich immer jeden Familienkontakt begleitet. Und was uns da so beschäftigt hat, ja, egal was Herkunftseltern getan haben oder was ihnen geschehen ist mit den Kindern, es hat alles irgendwie einen Grund. Also das heißt, uns steht es nicht zu, das zu verurteilen, wenn das auch rein sachlich, juristisch vielleicht was zum Verurteilen war. Aber wir haben sie wertzuschätzen als die Eltern. Ein Kind hat nur die einen Eltern, die es gezeugt haben. Und sie geben gemäß ihrem Wissen und Erkenntnis auf ihre Weise ihre 100%. Und das ist oft wenig und auch oft Falsches. Aber wir haben uns dann auch bemüht, sie wertzuschätzen. Und das führte dann aber dazu, dass, also ich nenne einfach nochmal so Meilensteine, dass die Mutter während eines Prozesses dann eine Hirnblutung bekam und ja, fast den Mut zum Leben nicht mehr hatte. Und ich erinnere mich noch so, dass ich zu ihr immer sagte, also Sie müssen weiterleben. Ihr Kind braucht Sie. Sie sind die Gebärmutter von der Jutta. Ich übernehme jetzt das, was Sie gerade nicht können. Das waren vorher andere Dinge durch die Behinderung, die jetzt war. War es halt auch noch was ganz Äußerliches. Ne? Ja, und in dieser Phase, wo es dann zu einem Gerichtsprozess kam und der Vater verurteilt wurde, kriegte das Mädchen totale Panik, dass die Mutter jetzt allein sein könnte, wenn der Vater im Gefängnis ist. Und dann habe ich rumüberlegt und dann habe ich so, ja, meinen ganzen Elan, den ich manchmal habe, zusammengenommen und habe eine Petition an den Hessischen Landtag gestellt.
Spannend.
Dass der Vater in offenen Vollzug kommen kann, damit er nachts noch zur Mutter kommen kann. Und das ist wahrhaftig durchgegangen.
Wahnsinn,
also der Vater ist dann, ich weiß nicht wie lange genau, 2 Jahre oder so im offenen Vollzug gewesen. Und konnte dann eben weiter die Mutter begleiten. Und das hat dann bei dem Kind zu einer gewissen Ruhe geführt, sodass man wieder weitere Dinge des Alltags angehen konnte. Ne? Ja, also das waren so ganz wichtige Weichenstellungen. Und dieses Mädchen ist dann bis 18 bei uns geblieben und ist dann ins betreute Wohnen übergegangen. Und da hatten wir auch guten Kontakt, auch mit der Betreuerin. Und später dann weiter in die Verselbstständigung. Ich habe aber bei ihr und auch bei dem Mädel, um das es sonst noch geht, rechtzeitig vor Einsetzen des 18. Lebensjahrs einen Antrag auf gesetzliche Betreuung gestellt. Weil mir das wichtig war, dass die nicht irgendwo in ein Loch dann fallen, wenn ich nicht mehr zuständig bin, sondern dass auch juristisch ein weiterer Ansprechpartner da ist.
Und das hast du quasi schon vorausschauend
gemacht? Das habe ich vorausschauend gemacht. Habe ich bei einigen der 7 Kinder gemacht. Nicht bei allen, aber bei einigen. Und ich weiß, dass das damals noch oft einen schlechten Geruch hatte. Aber ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen mit den gesetzlichen Betreuern erlebt. Wie oft brauchten wir die, wenn die irgendwie auf der Straße irgendeinen dämlichen Zeitungsvertrag oder sowas abgeschlossen hatten? Ne? Der gesetzliche Betreuer, der durfte dann das Ganze rückgängig machen. Also die haben das dann auch nur nützlich erlebt. Ja, und dann in den nächstfolgenden Jahren der Selbstständigkeit war einfach immer wieder Kontakt da. Und wir hatten an Heiligabend bis zu Corona eigentlich immer einige der Pflegekinder mit ihren Partnern auch bei uns in der Familie. Das gehörte irgendwie dazu. Ja, eine Weichenstellung setzte nochmal ein vor etwa 6 Jahren bei der Jutta, als sie eine Schwangerschaft bei sich feststellte, die nicht gewollt und nicht geplant war und der Partner sie erst recht nicht wollte. Und ja, da waren ganz viele Gespräche, wir waren gerade im Urlaub. Und ja, der Freund wollte, dass sie abtreibt, aber das wollte sie nicht. Und ja, das ist dann erstmal eine Weile von Unsicherheit, in der man immer wieder spricht und immer wieder kann man ja auch nicht sofort entscheiden. Ja, und dann entwickelte sich das aber dahingehend, dass die junge Frau zu dem Entschluss kam, dann gebe ich das Kind lieber in Pflege. Und dann kam die Frage, oh Mama, kannst du das Kind nicht aufnehmen und großziehen? dann weiß ich wenigstens, dass es gut ist. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, das ist eigentlich die höchste Anerkennung meiner Arbeit gewesen, mhm. indem ein ehemaliges Pflegekind sein eigenes Kind am liebsten bei mir untergebracht hätte.
Das kann man wohl sagen. Also,
ja, also das fand ich wirklich überraschend und hat mir dann aber auch gut getan. Ne? Mhm. Man zweifelt ja oft, ob man das eine oder andere richtig gemacht hat. Das bleibt ja auch nicht aus.
Klar.
Aber ja, Adoption, das war nicht gewünscht. Und dann habe ich aber den Kontakt zum Jugendamt zusammen mit dem gesetzlichen Betreuer oder Betreuerin hergestellt und habe das auch durchaus forciert, dass das Kind von der Klinik aus in eine Pflegefamilie kam. Und das ist eine so gute Lösung geworden. Mhm. Also die Mutter und die Pflegefamilie, die haben sehr guten Kontakt. Es finden regelmäßige Besuchskontakte statt und ich bekomme dann immer mal Fotos von den Besuchen und von dem, was die Kleine gesagt hat, die ist jetzt 5. Also das ist wirklich, ja, das ist ein guter Weg weiterhin, ne?
Und ich höre so raus, dass das auch besonders immer dann quasi für die Pflegekinder, in dem Fall für die Jutta, wichtig wurde, wenn es so ganz ja, einschneidende Erlebnisse, Übergänge ja, gab.
Genau. Mhm. Solange der Alltag gut gelebt werden kann, läuft das ja alles. Ich meine, zwischendrin gab es auch ganz krisenhafte Klinikaufenthalte. Aber naja, das sind oft die Folgen von einer schwierigen frühkindlichen Entwicklung. Ne? Mhm. Das kann ich auch nicht alles wettmachen. Ich kann nur kleine Brötchen backen in der Zeit, wo ich die Kinder in meiner Obhut habe. Mhm.
Und dennoch hat es ja wirklich eine Wirkung gehabt, so wie du das beschreibst. Also auch in dem Kompliment, ja, dass Jutta gesagt hat, das wäre doch toll, wenn du mein Kind auch in Pflege nehmen könntest.
Ja.
Also so, dass trotz sozusagen in deinem Erleben der kleinen Brötchen, sage ich mal, ja, es eine ganz andere Wirkung oder auch eine stärkere Wirkung bei den Pflegekindern hat.
Ja, ja. Mhm. Ja, das ist so, wenn ich so von der Berichte.
Ja.
Und dann kommen immer wieder auch heute Morgen schon wieder irgendeine WhatsApp-Mama, das ist ja lustig oder so. Ne? Also ich muss die Kontakte manchmal deutlich strukturieren, damit das nicht alles so überfallsartig wird. Ich bin jetzt 70, ich muss auch gucken, was mir noch möglich ist, ja, und meine Grenzen sehen. Aber innerhalb dieser Grenzen ist es schön, die Kontakte weiter zu haben.
Ja. Genau, und dann gibt es noch Maike.
Jawohl. Da gibt es noch Maike, die ist mit knapp 8 zu uns gekommen und ist geblieben, bis sie 21 war. Ja, da hat es auch in den Jahren ganz wichtige Meilensteine gegeben. Hier, das war eine freiwillige Unterbringung, nachdem das Mädchen 4 Monate in der Jugendpsychiatrie war und es deutlich war, also da muss eine fachliche Begleitung sein. Das ist für die Mutter so zu schwierig. Und ja, die haben sich dann vorgestellt, hier angeguckt und noch woanders angeguckt. Und dann kamen sie halt zu uns. Und da stellte sich auch raus, dass dieses Mädchen den Vater nicht kannte. Aber irgendwie, ja, da ein Loch war, es suchte nach dem Vater und die Mutter konnte nicht mehr Antworten geben. Die hat immer gesagt, also wenn sie fragt, dann gebe ich ihr Antwort. Aber es gab eben auch Fragen, auf die sie keine Antwort wusste, nämlich wo der Vater sich befindet. Und dann weinte das Kind oft abends im Bett und ich will meinen Vater sehen und so. Und dann habe ich sie so bruchstückhaft, wie sie dann schon schreiben konnte, ermutigt, einen Brief ans Jugendamt zu schreiben, habe ein Begleitschreiben gemacht und dann haben wir das ans Jugendamt geschickt mit der Bitte, dass sie doch sich auf die Suche nach dem Vater machen und das ist dann auch gelungen und dann gab es irgendwann erste Kontakte mit dem Vater. Ja, für das Mädchen war das total wichtig und es lebte auf darin. Und dann dauerte es aber gar nicht lange. Ich denke, das könnte schon im 2. Jahr danach gewesen sein, dass der Vater mitteilte, dass er eine Krebsdiagnose hat. Mhm. Und also das war eine ganz schlimme Zeit für das Kind. Ne? Ich will nicht, dass mein Papa stirbt. Der Gott darf das nicht zulassen, dass mein Papa stirbt. Also man kommt da ja auch an die Grenzen dessen, was, ja, worauf man Antworten geben kann. Ne? Und dann, also sie war im dritten Schuljahr und war 10 Jahre alt. Und es war klar, dem Vater geht es immer schlechter. Und das sagte sie, und er wird sterben, das hatte sie inzwischen auch irgendwie verstanden. Und dann sagte sie eines Morgens, ich will dabei sein, wenn mein Papa stirbt. Mhm. Der lag inzwischen auf einer Palliativstation. Und dann habe ich an dem Morgen in der Klinik angerufen und dann sagte der Arzt, ja, dann sollten Sie heute kommen. Und dann habe ich in der Schule angerufen, habe die Situation geschildert. Und dann sind wir an dem Tag noch mit dem Zug nach Frankfurt gefahren, Wahnsinn, und abends wieder zurück. Und das haben wir ein paar Tage lang gemacht.
Ja.
Und das war so wichtig für das Kind. Also diese Pflegerin auf der Station war auch so einfühlsam und hat dem Kind dann gezeigt, wie es die Morphinpumpe drücken kann, wenn der Vater stöhnt. Mhm. Ne? Also sie hat auch noch was von Selbstwirksamkeit gegenüber dem Vater erleben können. Am liebsten wäre sie auch noch nachts da geblieben, aber das war meine Grenze, das hätte ich nicht mehr geschafft. Ja, ihr war das dann auch noch ganz wichtig, dass ihr Papa und ihre Mama, die ja seit Jahren keinen Kontakt mehr hatten, dass die sich miteinander versöhnen. Das war so ein ganz wichtiges Element, was ich dann auch noch gefördert habe. Und wir also dann dabei waren, wie die Mama dem sterbenden Papa auch noch die Hand gehalten hat. Also das sind so unerledigte Geschäfte, die so ein Kind dann mit sich trägt, die dann, wenn man es aufnimmt und unterstützt, auch zur Ruhe kommen können.
Ja, ist richtig eine berührende Geschichte.
Ja, total. Also es geht mir auch immer wieder so, dass mich das total berührt.
Genau, und auch eine, die sagt, wie wichtig es ist, und das war ja auch eure Überzeugung, so verstehe ich das, dass quasi die Lücken bei den Kindern gefüllt werden, was die eigenen Eltern angeht.
Genau, ja. Ja. Sofern sie das wollen, ist das immer wichtig, ne? Ja, und dann kam nachts irgendwann der Anruf, dass der Vater gestorben sei. Und dann sind wir am nächsten Morgen zum Markt und haben noch eine schöne Blume gekauft, die sie dem Vater in die Hand drücken wollte. Und als wir dann mit dem Zug da hingefahren sind, dann, ich wusste ja auch nicht, wie ist das dann da, findet da eine Aussegnung statt oder es war irgendwie vorher schon die Ansage, dass der Pfarrer wohl vielleicht im Urlaub sei und dann habe ich gedacht, dann müssen wir das irgendwie selber vorbereiten. Und ich habe mir so Stichpunkte gemacht und die Maike wollte unbedingt, dass wir bei dem toten Vater das Lied singen, müde bin ich, geh zur Ruhe. Schließe beide Augen zu und so weiter. Und die hat das dann in dem Zug, in dem wackeligen Zug, mehrmals abgeschrieben, damit die bei der Aussegnung dabei sein würden, das auch wirklich mitsingen könnten.
Toll.
Also wir wussten, dass der Vater Kontakte hatte, auch in, ja, zu Menschen in schwierigen Verhältnissen. Aber die haben wir dann auch kommen lassen. Die Mutter war da. Und als diese Freunde zur Tür reinkamen, ja, da gingen sie erstmal wieder rückwärts raus und mussten ihre Weinflasche leer trinken und sich nochmal Mut antrinken. Aber dann haben wir das so miteinander gemacht. Ja, das war irgendwie schön. Und das Kind saß dann auf dem Schoß der Mutter. Und ich weiß noch, wie sie Sorge hatte, wenn man ans Bett kommt, dass das dem Papa wehtun könnte. Ihr war noch nicht so bewusst, dass er jetzt wirklich ganz tot ist, ne?
Ja, und das schafft ja so ein Erleben, ein Teilen quasi von Krankheit und Sterben.
Ja.
Von dir mit dem Kind oder von euch mit dem Kind, weil das geht ja dann zu Hause auch weiter.
Natürlich.
Das schafft eine echte Verbindung.
Ja. Ja, und es ging insofern zu Hause auch noch mal weiter, als die Frage nach der Beerdigung im Raum stand. Also sein Vater, der war irgendwo auf Mallorca, der hätte da nicht irgendwie mehr für ihn übrig gemacht. Das heißt, er wäre anonym bestattet worden irgendwo. Und nachdem das Kind nun den Vater gerade erst gefunden hatte, also war das für mich völlig klar, es ist unmöglich, das geht einfach nicht. Und dann wurde er verbrannt und ich habe, glaube ich, 2 Wochen lang hier vor Ort mit dem Friedhofsamt gekämpft. Ich wusste, mein Vater liegt hier in einem Grab und da passen noch 3 Urnen rein. Mhm. Und bin denen so auf den Wecker gegangen, bis sie mir gesagt haben, ja, dann holen Sie Einverständnis für den sonstigen Zuständigen. Also das war in dem Fall meine Schwester, die musste eine Genehmigung geben. Und dann hatten wir die Genehmigung, also dass Maikes Vater im Grab meines Vaters beerdigt werden konnte.
Ist ja auch nochmal ein Signal an die Maike. Okay.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch was Verbindendes, wenn wir dann später immer wieder zu dem Grab gegangen sind, ne? Naja, und dann sind wir vorher auch noch oben gewesen und dann hat sie die Urne des Vaters schon mal in die Hand nehmen dürfen. Also es musste alles irgendwie so ganz hautnah erlebt sein. Ne? Und dann haben wir hier die Beerdigung vorbereitet. Hier in unserer Gemeinde haben wir jemanden gefragt, ob er die Trauerfeier übernehmen würde. Und sie wollte, dass da auch wieder das Lied gesungen wird, Müde bin ich, geh zur Ruhe. Dann waren wir vor der Trauerfeier in der Friedhofskapelle und sie hat auf allen Plätzen die Blätter verteilt. Und ja, ihre Mutter war da, die Freunde waren da. Und das passte irgendwie so gut. Und da, wo wir dann unser Kaffee trinken bei uns in der Gemeinde gemacht haben, da war alles noch geschmückt mit Transparenten oder Fahnen, wie sich das nennt. Da war Europameisterschaft. Mhm. Und das war für diese Freunde genau das Richtige. Ach ja, das passt. Mhm. Den Vater hatten sie nämlich auch mit Fußballkluft angezogen zur Beerdigung in der Klinik schon. Also irgendwie war das dann alles so stimmig. Ja, also das war dann so die Beerdigung und es hat mich dann auch total gefreut. Ich sah dann plötzlich, dass auch die Therapeutin des Kindes mit in der Friedhofskapelle saß. Das sind dann so kleine, besondere Zeichen, ne? Mhm. Wie ernst und wichtig das Kind genommen wird.
Mhm, genau.
Also das Ganze hier mit der Maike hat allerdings für mich auch noch was ganz Wichtiges als Ergebnis gebracht. Ich war, nachdem wir da diese paar Tage immer auf die Palliativstation gefahren sind, fix und fertig, erschöpft bis zum geht nicht mehr. Ich habe das mir fast noch übel genommen, denn ich habe die Durchführung ja mit großer Frische und Aktivität so gemacht. Mhm. Das klappte ja alles. Naja, und dann war ein bisschen Ruhe, aber dann war das nach der Beerdigung auch wieder so. Das war ja auch wieder eine Riesenanstrengung, äußerlich, aber auch emotional. Mhm. Ne? Und da kam mir die Idee, ob ich vielleicht selber auch ADHS haben könnte. Das habe ich vorhin nicht gesagt. Also ein Jahr nach der Aufnahme bei uns haben wir hier in der Jugendpsychiatrie auf ADHS untersuchen lassen. Das Kind wurde dann mit passenden Medikamenten behandelt und hat sich in Riesenschritten weiterentwickelt, sodass die Lehrerin nach den Sommerferien gesagt hatte, was haben Sie mit dem Mädchen gemacht? Die ist ja völlig anders. Mhm. Also das war auch so eine positive Erfahrung, ne, dass wenn die angemessene Medikation erfolgt, das Kind überhaupt erst rausholen kann, was in ihm drin steckt. Und das war ja noch so in den Jahren, ADS und Medikamente war ja so ein bisschen verschrien.
Ja.
Aber wir haben, wenn es angemessen war, nur gute Erfahrungen gemacht. Und dann eben auch ich bin dann irgendwann, habe ich mich untersuchen lassen auf ADHS. Da gab es ja noch nicht so viele Ärzte, die das für Erwachsene machten. Ich war bei 2 verschiedenen, bin weit gefahren. Mhm. Und beide haben das gleiche Ergebnis gehabt. Und ich wurde seitdem mit Medikamenten behandelt. Mhm. Und bin ganz glücklich und dankbar darüber. weil ich, ja, es funktioniert alles viel besser.
Mhm, ja, super.
Und das Verrückte war, dass ein halbes Jahr später meinem Mann die gleiche Diagnose gestellt wurde, weil ich nämlich in der Zwischenzeit so aufmerksam geworden war, dass ich so viele Anzeichen auch bei ihm entdeckte. Mhm. das sind so Nebeneffekte, ja, wie man auch selber sich weiterentwickeln kann durch die Erfahrungen mit den Kindern.
Das ist ja auch, was wir immer sagen, den Pflegefamilien, die zu uns kommen, nämlich, dass man nicht eine Pflegefamilie ist, sondern sich als Pflegefamilie immer weiterentwickelt.
Genau, ganz genau.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien und Freundeskreise tragen.
Genau, wie ist denn der Kontakt heute zu Maike? Also du hast ja jetzt so ein ganz intensives Erlebnis geschildert, quasi was euch total verbindet mit dem Tod des Vaters und allem, was sozusagen damit verbunden war, mit der Aussöhnung auch mit der Mutter.
Ja.
Und das schafft ja, das hatten wir gerade schon, wirklich eine echte Verbindung auch zu euch, weil ja das Signal von euch kommt, hey, wir akzeptieren deine Eltern und deine Familie und wir wissen, dass die wichtig für dich ist und wir tun viel, damit du auch dich mit denen sozusagen aussöhnen kannst.
Ja, ja.
Und wie würdest du, oder was ist das Bezeichnende heute, wenn du an den Kontakt mit Maike denkst?
Ja, also sie ist ja erst vor 7 Jahren ganz bei uns ausgezogen, ist dann noch in einem ambulant betreuten Wohnen mit dichter Anbindung in einem Wohnkomplex gewesen. Und der Kontakt bestand aber immer weiter. Also sie hat dann zwischendrin auch mal hier übernachtet, wenn es aus praktischen Gründen irgendwie sinnvoll war. Und ich glaube, das sagte ich schon, an Weihnachten waren sie sowieso dann alle da mit ihren Partnern. Aber sie hat es auch selber gesagt. Das Wichtige war, dass ich nach ihrem Vater gesucht habe, dass sie den wiedergefunden hat. Also das hat uns irgendwie verbunden. Und dann sind wir oft von hier aus auch mal zum Grab gefahren, neu bepflanzt. Oder sie hat ein Briefchen ins Grab gemacht oder so. Ne? Und dann tauchte aber noch was anderes auf, was in der Zeit hier bei uns schon mal Thema war, aber da wurde immer gesagt, irgendwie das geht nicht. Und da haben wir uns später jetzt noch mal weiter drum gekümmert. Und zwar war ihr großer Wunsch, dass sie den Nachnamen ihres leiblichen Vaters bekommen wollte. Sie hatte den Namen des Mannes, mit dem ihre Mutter verheiratet war irgendwann mal. Vorher hatte sie auch schon einen anderen Nachnamen. Und ich konnte das irgendwie nachvollziehen, weil das für ihre Identifikation mit ihrer Herkunft was ganz Wichtiges war. Sie hatte ihren Papa nur so kurz und jetzt wollte sie noch irgendwas anderes von ihm haben, nämlich den Nachnamen. Und dann haben wir uns erkundigt, dass man da eben entsprechende Begründungen für braucht. Und dann, der derzeitige Wohnort ist bekannt dafür, dass der Landrat solchen Anträgen nicht unbedingt gerne stattgibt. Das heißt, wir haben, ich habe was geschrieben, wir haben unseren früheren Supervisor nochmal hinzugebeten, der dann nochmal eine Befürwortung geschrieben hat. Und dann wurde das auch auf den Weg gebracht. Diese Mühlen malen ja immer langsam. Aber dahinzu kam dann, oder fast dazwischen, kam dann eine Schwangerschaft und Geburt eines Kindes, wo irgendwie die Energie dafür nicht so richtig da war, das so intensiv weiter zu betreiben. Und dann kam dann natürlich noch Corona dazu, sodass dieser Vorgang noch nicht wirklich abgeschlossen ist. Also da hofft sie noch, leider, wenn das dann mal abgeschlossen wird, hat das Kind nicht unbedingt dann auch diesen Namen, was eigentlich ihr großer Wunsch ist, aber das muss man mal sehen. Mhm. Wichtig ist es erstmal auch noch für sie. Also das waren schon auch sehr intensive Sachen in der Begleitung. Mhm. Was so ein bisschen schade ist, sie hat irgendwann die gesetzliche Betreuung abgegeben. Also, und es bestand jetzt kein Anlass, das von Gesetzes wegen weiter aufrechtzuerhalten. Aber weil sie sich da nicht so richtig einschätzt, gibt es jetzt natürlich immer wieder Probleme, weil sie irgendwelche Anträge nicht richtig versteht oder ausfüllt, sodass es irgendwie mit dem Geld Schwierigkeiten gibt. Mhm. Ich hatte vor der Geburt des Kindes auch schon das Jugendamt eingeschaltet mit der Bitte, also da tätig zu werden. Und das hat dann auch geklappt. Für einige Monate ist das Jugendamt dann regelmäßig mit drin gewesen. Aber jetzt ist es auch wieder draußen. Jetzt bin ich gegenwärtig am Überlegen, was ich mache. Muss noch mal weiter schauen, wie arg die Schwierigkeiten sind. Mhm. Inzwischen hat sie auch standesamtlich den Vater des Kindes geheiratet. Und ja, da fiel meinem Mann jetzt, als wir darüber sprachen, noch ein, dass sie seit Jahren immer gesagt hat, sie möchte von meinem Mann zum Traualtar geführt werden, weil ihr Vater das jetzt ja nicht mehr kann. Mhm. Dazu ist es nun halt nicht gekommen, aber also es drückt einfach was aus, ne? Was die Zugehörigkeit in der Familie angeht. Ne? Die Arbeit mit den Kindern habe ich natürlich vorwiegend gemacht. Mein Mann war als Lehrer, der kam dann mittags vom Schulgeschrei nach Hause und hatte hier das Geschrei wieder. gerade in Phasen, wo mehrere Kinder da waren und am Anfang ja auch die eigenen. Aber ja, er war eben der Papa oder Vater in der Familie, je nachdem. Manche Kinder haben uns auch mit Vornamen genannt. Mhm. Aber wir stellen so fest, dass Maike tatsächlich auch an ihren Aufgaben wächst. So das Einstellen auf das Kind, das ist vielleicht nicht alles so, wie wir das für gesund und richtig halten würden. Aber gut, diese Kinder werden auch groß und ich denke, sie liebt ihr Kind. Ne? Und das merke ich auf den Videos oder so, wie sie mit ihm knuddelt und kuschelt. Und auch jetzt, als es im Winter in Sachen Corona wenigstens draußen ging, uns mal besucht hat und wir auf dem Hof gestanden haben.
Intensiv.
Also. Ja, das ist wirklich intensiv. Und wenn man sich das dann, wenn man sich nochmal so damit beschäftigt, also dann denkt man, oh, wie voll ist das Leben eigentlich gewesen? Ne?
Genau, und wie voll ist es noch?
Wie voll ist es noch? Genau. Und das denke ich so, ne? Wir haben drei leibliche Kinder, ja, diese Pflegekinder, zu denen mehr oder weniger phasenweise der Kontakt ist, 7 Enkelkinder. Also da ist das Leben echt vollgepackt.
Ja. Was gibt dir denn oder dir und deinem Mann die Kraft? Was motiviert dich? Also quasi nach wie vor den Pflegekindern so, ja, ich würde es sogar sagen, verbindlich zur Verfügung zu stehen. Also immer dann, wenn quasi es Bedarf gibt sozusagen.
Ja, also die Absicht und auch der Auftrag war ja, den Kindern ein Beziehungsangebot zu machen. Und trotzdem sie nicht im Gefühl wie eigene Kinder zu haben, sondern zu wissen, sie haben eine eigene Familie. Das verstehen Fremde oft gar nicht. Das merke ich immer wieder. Aber aus dem Beziehungsangebot ist eben auch Beziehung geworden. Und das können nicht alle Kinder gleich gut annehmen. Das kommt halt auch darauf an, wie beziehungsgeschädigt sie in ihrer frühen Kindheit waren. Ne? Aber mein Glaube mit damit, dass ich persönlich von Gott gesehen und begleitet bin. Ja, und eigentlich auch ständig Empfangene bin, ist es uns, glaube ich, auch möglich, davon weitergeben zu können. Wenn es nötig ist und wenn es passt und ich die Kraft dazu habe. Ne? Und mich hat in den Jahren immer wieder einen Satz begleitet, von dem ich erst gestern durch Nachforschen rausgefunden habe, von wem der ist. Und ich weiß auch nicht den Zusammenhang, in dem der gesagt wurde. Der heißt, du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Mhm. Das ist von Saint-Exupéry.
Genau.
Und also das, ja, das ist irgendwie zu meinem geworden.
Ein ganz schönes Bild, was ich mir vertraut gemacht habe. Und umgekehrt, ja, ne? Scheint es ja auch der Fall zu sein. Also auch
ja.
Deine Pflegekinder haben sich mit dir vertraut gemacht.
Ja, ja, ja. Ja, und es ist, wenn wir mal zu mehreren beisammen sind, dann kommen halt auch ganz viele Erinnerungen, auch lustige und verrückte Erinnerungen, ne? Was so alles passiert ist hier im Miteinander, ne? Ich muss lachen, ich muss das jetzt gerade sagen, klar, sonst kann ich nicht weiterreden. Ich muss an eine Situation denken, wo es auch so voll und intensiv am Tisch war, dass ich in Gedanken eine Epilepsie-Tablette, die ich einem Kind geben wollte, aus Versehen selber geschluckt habe. Und ich habe dann Panik gekriegt und habe meinen Hausarzt angerufen, habe Salzwasser getrunken, damit das wieder rauskam. Und die haben sich alle kaputt gelacht. Also das sind so Episoden, an die man sich auch gerne erinnert.
Genau. Die werden auch nicht vergessen, gell?
Nee, bestimmt nicht, ne? Genau.
Ja, das ist ja, also wie soll ich sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass das so bleibt, wie du es beschrieben hast und dass es für viele Pflegefamilien ja wirklich eine Frage ist, was passiert, wenn sie quasi nicht mehr offiziell, also von Amts wegen sozusagen zuständig sind. Was würdest du denn Pflegefamilien empfehlen, die sich fragen, wie sie das gestalten wollen, vor dem Hintergrund deiner Erfahrungen?
Naja, ich würde denken, es kommt drauf an, wie die Beziehungen gewachsen sind vorher, ne? Also es kann ja auch nur jeder so machen, wie es zu ihm passt, ne? Also ich habe zum Beispiel, das betrifft nochmal Aufnahme und Zeit mit Kindern, irgendwann festgestellt, dass ich nicht gut mit Kindern umgehen kann, die sehr aggressiv sind. Und dadurch musste auch eine Maßnahme zwischendrin mal beendet werden. Aber das ist genau die Person, zu der jetzt der engste Kontakt ist. Aber ich kann besser mit Kindern oder überhaupt mit Erwachsenen, auch die ich eher aus der Reserve locken kann, denen ich mich zuwenden kann und wo ich nicht ständig Grenzen setzen muss oder Selbstentdeckung gehen muss aufgrund der Aggressionen. Ne? Und davon hängt es auch ab, wie es dann hinterher weitergeht. Ne? Wenn viel Freundliches miteinander ist, weil es eben auch gewesen ist, dann ist es schön, wenn die anrufen können, hier, hast du mal eine Idee oder mir ist heute Nacht das und das passiert und also was auch immer es sein kann, ne, das, dann geht es hinterher irgendwie auch weiter, wenn Beziehung war, zumindest wenn sie von beiden Seiten war, dann kann sie eigentlich nicht einfach so gekappt werden. Das ist ja wie ein neuer Bruch, ne?
Das heißt, quasi zwei Aspekte scheinen so aus deiner Erfahrung wichtig zu sein, nämlich der eine, dass ich so als Pflegefamilie und auch als Pflegemama schaue, was liegt mir auch, also womit kann ich sozusagen eher gut umgehen an quasi an dem originellen Verhalten der Kinder sozusagen.
Ja.
Genau, und der andere Teil scheint zu sein, dass es eben um dieses sich vertraut machen geht und zwar wechselseitig, weil dann Beziehung entsteht.
Ja, ja, ja.
Und dann trägt es auch.
Ja, und ich muss sagen, also jetzt am Anfang haben wir ja auch, wir mussten ja neue Erfahrungen machen, ne? Und man merkt dann auch, was man richtig gemacht hat und was man vielleicht hätte anders machen können. Aber sich das eingestehen und gucken, was geht heute noch zu verbessern oder zu korrigieren oder so, ne? Das finde ich dann eben auch wichtig. Also wir sind ja alle begrenzte Menschen, ne?
Und darf ich fragen, du hast ja vorhin gesagt, dass du 70 bist. Spielt da auch dein Alter eine Rolle? Also, dass dir das sozusagen leichter fällt oder dass sich da was bei dir verändert hat?
Glaube ich nicht. Also, ich glaube, das ist stetig, hat sich das verändert. Also, ich habe dann in den 80er Jahren habe ich dann so immer schrittweise therapeutische Ausbildungen dann noch gemacht, in Gestalttherapie oder auch Traumatherapie. Und also das dient eigentlich der eigenen persönlichen Entwicklung. Und da, wo ich mich persönlich weiterentwickle oder reife, würde ich vielleicht sagen, das wirkt sich ja automatisch auch auf mein Gegenüber aus. Mhm. Ne? Also, dass ich nicht zu viel erwarte oder was mir so seit diesen Jahren ganz wichtig ist, dass ich mit dem umgehen muss, was jetzt im Vordergrund ist. Wenn ich das an die Seite schieben will, weil ich was anderes im Sinn habe, dann funktioniert das nicht. Mhm. Ne? Ich muss mich dem zuwenden, was für den Menschen jetzt wichtig ist. Mhm. Man kommt daran nicht vorbei, wenn man weiterkommen will. Ne? Also das, was oben aufliegt, anpacken und so war es in den Jahren und so ist es dann jetzt hinterher auch. Mhm. Ne? Je selbstständiger die Kinder sind als Erwachsene, umso weniger muss man in Krisen da sein, aber oft zum Zuhören halt. Ne?
Richtig, ja, und du hast ja am Anfang diese Treppenszene mit Jutta geschildert,
ja,
wo du eben auch gespürt hast, was da jetzt tatsächlich im Vordergrund steht und was das jetzt dran ist.
Mhm. Ja, und die hat dann irgendwann gar keinen Kontakt mehr zu den Eltern gewollt. Mhm. Ne? Und auch das war dann für mich zu akzeptieren. Ne? Vorher war es anders, sie wollte den Kontakt und irgendwann veränderte sich dann was in ihrer Seele. Mhm. Und das ist dann ja auch wieder für mich dran zu begleiten, das, was bei ihr ist.
Ja, genau. Wir haben ja auch Hörerinnen, die ehemalige Pflegekinder sind oder wir hatten auch im Podcast schon ehemalige Pflegekinder. Mhm. Und was fällt dir denn noch ein oder was würdest du Pflegekindern wünschen bei diesem Übergang ins eigene Leben? Was würdest du denen da aus deiner Erfahrung mitgeben?
Naja, also zum einen würde ich den Pflegeeltern und Pflegekindern wünschen, dass sie im Frieden auseinandergehen. Mhm. Und deshalb denke ich auch, manchmal ist eine Veränderung vielleicht 2 Jahre früher hilfreicher, als wenn man denkt, ich muss unbedingt bis 18 durchhalten. Und dann sind aber so viele Wunden entstanden, dass es gar nicht mehr so gut geht. Ne? Also das finde ich grundsätzlich wichtig für eine Beendigung. Ja, und wünschen tue ich den Kindern natürlich, dass sie so gewachsen sind und stabil geworden sind und Selbstvertrauen haben, dass sie selber gewisse Schritte alleine gehen können oder sich eben auch an Menschen wenden, wenn sie Unterstützung brauchen. Und wenn das die ehemaligen Pflegeeltern sind, ist das natürlich auch gut und schön. Ne? Mhm. Aber da kann eben auch ein gesetzlicher Betreuer eine ganz wichtige Rolle spielen. Also das sollte man nicht unterschätzen.
Genau, ja. Gisela, ich sag herzlichen Dank für die Berührung, die du bei mir ausgelöst hast, für das Berührende durch deine Geschichten, durch deine Art, wie du da drauf schaust, auf dich und deine Familie und deine Pflegekinder. Das hat, ja, mich hat's einfach sehr berührt, so kann ich das sagen. Ich sag herzlichen Dank.
Mhm. Okay. Hat mir auch Spaß gemacht. Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de